SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt Sie Dagmar Munk und ich bin heute zu Gast bei Merit Lütti in Bern. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen in der Hauptstadt von der Schweiz.
Sie sind Geigerin, spezialisiert auf das 17., 18. Jahrhundert. Und die erste Aufnahme, die Sie gemacht haben, Ihre Debüt-CD, ist eigentlich noch gar nicht so lange her, 2013, mit Ihrem Ensemble Passion de l'Âme. Damit haben Sie gleich ein Diapason d'Or bekommen. Was hören wir denn mal zur Einstimmung? Was würde Ihnen da gut gefallen?
Hören wir uns die Harmonia Artificiosa in A-Dur an. Das ist dasjenige Werk, was wir wohl am meisten in unserer Orchesterbiografie gespielt haben. Es ist ein sehr beliebtes Zugabenstück und manchmal darf das Publikum sogar mitsingen. Wer weiß, vielleicht singen Sie zu Hause in der Badewanne dazu.
Das war aus der Partia 3 von Heinrich Ignaz Franz Bieber, Ihr Zugabestück, Merit Lütti. Das war aus der ersten CD auch, die gleich preisgekrönt wurde. Das Ensemble Passion de l'Âme, das Sie schon vor über 10 Jahren, jetzt vor 11 Jahren gegründet haben. Eigentlich aus internationalen Musikern, aber es ist ein Berner Ensemble für alte Musik. Wie kam es dazu?
Also am Anfang stand wirklich diese Idee oder dieser Wunsch nach einem eigenen Klangkörper. Und ich habe diesen Wunsch 2, 3 Kollegen geäußert und es waren alle Feuer und Flamme, machen wir. Und dann haben wir mit einem großen Vorlauf die Feuertaufe vorbereitet, weil wir wussten, wir wollen keine Eintagsfliege fliegen lassen, sondern es soll ein Tier werden mit Biografie oder ein Mensch oder ein Wesen, was ernst genommen wird und was gehört wird und was sich auf Europa, auf Wanderschaft begeben wird. Und deswegen war das wirklich eine fast anderthalbjährige Vorbereitungszeit von Werkwahl zur Namenswahl, zu wie findet man Geldgeber, wie will man grafisch auftreten. All diese Dinge haben wir stundenlang diskutiert. Und
wer waren da Ihre Mitstreiter?
Meine Mitstreiter, die sind jetzt alle nicht mehr dabei. Das ist ja häufig so, dass bei einem Ballon sich nach dem ersten großen Knall die Dinge neu sortieren. Und es ist auch wichtig und richtig, dass niemand mit irgendwie einer Faust im Sack weiterfährt, sondern man muss dann das Feld denen lassen, die wirklich merken, doch, ich will das, ich kann das. Der Cellist Daniel Rosin war dabei, der jetzt immer wieder mal mitspielt als Aushelfer bei mir. Dann Katrin Williner, die Hornistin. Und dann war Carsten Ecker dabei, der Blockflautist.
Also gar nicht nur Streicher, sondern wirklich bunt gemischt.
Kunterbunt gemischt, plus Birgit Steinfels als Kulturmanagerin. Und wir hatten Carsten Ecker alle als Lehrer an der Hochschule gehabt und haben mit ihm Projekte für historische Aufführungspraxis erlebt und haben da wirklich gerochen, was es heißen könnte. Und als dann das erste Projekt startete, wussten wir, dass wir 2 volle Wochen Arbeitszeit hatten. Also wir haben wirklich überdimensioniert viel Zeit gehabt zum Erarbeiten, damit, wenn man zum ersten Mal rausgeht, das Niveau so ist, als hätte man bereits eine Biografie. Und das hat sich auch bewährt. Das war wirklich eine sehr viel beachtete und schön besprochene Feuertaufe.
In Bern?
In Bern, in Meiringen und in Biel, also einfach im Kanton Bern. Und das Schöne ist, von diesem ganz ersten Ballon es sind immer noch 5 Musiker, die immer mitspielen. Das Leitungsteam, das hat sich verändert. Wie ich eben erklärt habe, dass nach der Ursprungsenergie gibt es wie eine Trennung oder eine Neusortierung. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, das Zielführendste beim Arbeiten ist, wenn man seine Leistungen nicht jemandem zuliebe gut machen will, sondern wenn man sich selbst gerecht werden muss.
Also ein bisschen Kompromisslosigkeit.
Genau. Auch. Und das war dann möglich, weil ich eben auf mich fokussiert oder auf meine eigene Ambition hören musste. Und das ist ja eigentlich das Schwierigste, zeitgleich meinen eigenen wahnsinnig hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Und ab dem zweiten, dritten Projekt kam dann quasi die konstante Besetzung auf. Und seit jetzt 9, 10 Jahren sind wir immer wieder die gleichen Leute an Bord. Und es verbindet uns tatsächlich eine langjährige Freundschaft. Die Musikerinnen und Musiker, die mitspielen, viele habe ich auf meinem Berufsweg kennengelernt. Und wenn ich mal irgendwo einen Engpass hatte, dann fragte ich jeweils meine engen Freunde, hast du jemanden, der zu uns passt? Das ist also nie ein hinter dem Vorhang anonymes Probespiel, sondern es sind immer Menschen, die eben auch menschlich reinpassen und wo man im Voraus weiß, dass das eine stimmige Sache wird und dass die Lust haben, mit uns zu suchen und unerbitterlich zu dürsten, bis man auf dem Punkt ist, den man erreichen möchte.
Ich glaube, das ist das, was man auch hört bei Passion de l'âme. Also Sie sagen Lust, dass es einfach wahnsinnig Spaß macht, offensichtlich den Mitgliedern mitzuspielen und Sie als sehr energetische Figur zu Beginn auch sehr körperlich agieren. Und wenn man die erste CD anguckt und es zieht sich ja so ein bisschen durch Ihre CDs durch, dann hat es auch was sehr Körperliches, was sehr Fantasievolles, Ausprobierendes, was Freches auch. Mhm. Ist das so Ihre Art?
Ich glaube schon, dass das auf mich zutrifft. Und ich glaube, was man noch rausstreichen muss, ist die Verbindlichkeit. Also ich bin eine sehr treue, loyale Person. Wenn ich Ja sage, sage ich Ja mit allen Konsequenzen. Und ich stehe zu Dingen. Aber das heißt auch, ich muss mal was ansprechen oder ich muss mal aufräumen. Aber ich...
Aber das können Sie dann auch?
Kann ich, habe ich gelernt, ja. Das ist... Das Schöne am Älterwerden, nebst den grauen Haaren, wird man mutig und kann Dinge ansprechen, die unbequem sind. Und ich glaube, das Freche, das kommt daher, dass die Verbindlichkeit steht an oberster Stelle, beim Proben auch, wenn ich zusammen mit meinen Musikern etwas erarbeite oder ein Konzept vermittle, proben wir das so exakt, dass es wirklich steht. Wir kennen die Mechanismen, wie eine Stelle funktioniert, wer was welchen Auftakt gibt und so weiter bei diesem organischen Gefüge. Und das ermöglicht, dass man im Konzert, was man vielleicht als frech empfindet, neue Türen aufstoßen kann.
Also, man kann, also dann dürfen sie doch frei sein.
Genau, man kann nur abweichen, wenn man vorher gemeinsame Parameter definiert hat. Das ist wie in der Erziehung. Und ich glaube, das ist etwas, was uns sehr auszeichnet, dass wir wirklich im Konzert fremd gehen. Und das Schöne, meine Geschäftsführerin, die alle Konzerte hört, die freut sich immer diebisch und hat dann wieder so was zu berichten, was wir wieder neu gemacht hätten und wie sie jedes Mal erwischt wird, wieder, was wir wieder Neues aushacken im Konzert selbst. Das weiß niemand vorher.
Was hören wir denn nochmal?
Ich würde sagen, die Aria con la Matacina. Das ist aus dem Programm Schabernack. Das ist die zweite CD, die wir den artifiziosen Sonaten von Bieber widmen. Das ist ja wie ein Walking Bass über die letzten 4, 5 Jahre und noch geht noch in die Zukunft, dass wir all diese artifiziosen Sonaten aufzeichnen. Und ich nehme immer 2 oder eine raus und mache wie ein schönes Bouquet rundherum, indem ich einen Fokus akzentuiere. Bei Spicy war es der exotische Aspekt, der mich interessiert hat. Bei Schabernack ist es der komödiantische Aspekt. Und bei der nächsten CD, die heißt Variety, also da ist das Thema Variation, was mich interessiert. Mhm. Und da habe ich unter diesem Aspekt Werke dazugesellt. Ab jetzt hören wir Aria con la Matacina von Heinrich Schmelzer. Das ist eine Balletteinlage, eine Figur des Commedia dell'arte mit einem Schwert. Und Sie werden hören, unser Perkussionist hat da tatsächlich Metzgermesser in seinen Händen und die wetzen gefährlich wild, aber Blut fließt keines, nur musikalisch. Thank you.
Das waren die wetzenden Messer, ein Schwerttanz von Johann Heinrich Schmelzer, die Aria con la Matutina. Wie finden Sie denn solche Sachen? Das ist auf der CD Schabernack und da ist wirklich nur Schabernack drauf. Mhm. Gut, Sie haben am Wiener Hof wahrscheinlich gesucht, aber es sind alles Einlagen zu Opern, die nicht jedem bekannt sind.
Mhm. Also das Tolle ist, wenn man sich einschränkt im Leben oder jetzt als Dramaturgin, dieses Amt walte ich ja auch in meinem Orchester, diese Einschränkung, eben ich habe einen Titel für ein Programm, ich weiß, ich will das komödiantische Fach rausstreichen, in diesen artificiosen Sonaten zum Beispiel, dann gibt mir dieser verengte Fokus eine Suchkraft. Und das habe ich gelernt. Also am Anfang meiner Orchestergeschichte habe ich zum Teil gelitten, mit wie engen Fesseln ich arbeiten muss. Ich spreche jetzt von Finanzen. Man ist am Anfang einer Orchestergeschichte nicht auf Rosen gebettet in der Schweiz. Das ist nicht so. Beim ersten Projekt gibt es Vorschusslorbeeren, aber dann muss man unten durch, da wird geprüft und getestet.
Also Sie hatten Sponsoren oder gab es da staatliche Mittel?
Beim ersten Projekt, bei der Feuertaufe, gab es staatliche Mittel. Das heißt, wir konnten die Musiker bezahlen. Wir selber, das Leitungsteam, hat unentgeltlich gearbeitet. Mhm. Also es war alles einfach Herzblut und das klingt auch. Also ich denke, das ist schon richtig so. Aber man muss kreativ sein, woher man das Geld zum Überleben nimmt.
Und nach der Feuertaufe gibt es dann doch Geld? Ist da irgendjemand von der Stadt oder vom Land anwesend und hört sich das an und beurteilt?
Genau, nach der Feuertaufe gab es weiterhin Geld, aber nur bisschen, was zur Folge hatte, dass wir sehr viel Kammermusik, oder wenn wir spielen konnten, dann einfach kleine Kammermusik, Besetzung. Klein besetzt. Und die schöne Kehrseite dieses Jochs ist, dass sich das Kernteam zusammenfindet und es spielt so häufig zusammen, dass es dann Top-Stimmführer sind oder Stimmführerinnen. Mhm. Und am Anfang konnten wir auch nur zweimal im Jahr präsent sein und dann pro Jahr haben wir immer ein Konzert dazugenommen und jetzt aktuell sind wir bei 40 Konzerten pro Jahr. Also wir konnten wirklich wachsen. Also nicht 40 in Bern, sondern in Europa. So.
Und in Bern, wie viel sind es in Bern? Haben Sie da eine Reihe?
Ja, in Bern haben wir eine eigene Reihe. Seit auch 2009 ist die konstant. Die heißt Alte Musik ganz neu. Und da haben wir 5 reguläre Konzerte. Manche führen wir doppelt, je nach Ort, wenn es ein kleiner Ort ist, wo der Andrang zu groß wäre, wie zum Beispiel jetzt beim Saisonauftakt, da heißt das Format vom Salon in den Konzertsaal und das ist im wunderschönen restaurierten Schultheißensaal der Universitätsbibliothek in Bern. Der Saal wurde Ende 18. Jahrhundert gebaut, hat einen Balkon rundherum und ist während des ganzen Jahres eine Schweigstube, da sind die Studierenden am Lernen. Kein Mucks ist gefragt, wirklich ein stiller Ort und dann dürfen wir einmal pro Jahr unseren musikalischen Lärm da beifügen und das ist sowas Berührendes, wenn man weiß, ein Ort der Stille wird bespielt mit Musik.
Das klingt aber so, als ob Sie da doch auch sehr in die Vorlage gehen müssen, um diesen Ort überhaupt bespielen zu dürfen.
Ja, auch da wiederum war viel Vorarbeit nötig. Also wir haben letzten September zum ersten Mal dort gespielt. Ein Programm, das hieß Ex Archivo, wo wir Werke, die in der nebenanliegenden Burgerbibliothek schlummern, aufgeführt haben. Also ich versuche auch immer, dass es einen Zusammenhang gibt zu den Orten, wo wir spielen, damit wirklich, es muss verankert sein. Ich mag nicht losgelöste Dinge. Ich will immer, dass es rote Fäden en masse gibt, dass es wirklich verankert ist, auch damit das Publikum sich entlang tasten kann der Programmation oder warum sind wir hier und ich glaube, es bleibt auch länger in den Herzen der Zuschauerinnen und Zuhörerinnen.
Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht und wir sind genau wieder dort, wo wir hergekommen sind, nämlich wo finden Sie die Sachen? Wenn Sie jetzt sagen, Sie finden hier in den Archiven auch Musik, ist es doch einfach extrem viel Arbeit, immer wieder neu auszugraben. Überhaupt erstmal stelle ich mir vor, viel zu spielen, bis man weiß, was ist eigentlich gut.
Das ist ja spannend, wie die Musikgeschichte ja letztendlich wie ein großes Sieb ist und quasi im Sieb bleibt, was getestet ist und gewonnen hat. Und wir suchen dann die Dinge, die zwischen den Löchern runtergefallen sind, aber von Wert sind oder von vielleicht im Kontext ihren Wert erhalten. Jetzt dieses angesprochene Programm Ex Archivo, was wir in diesem Schultheißensaal gespielt haben, da habe ich zum ersten Mal einen externen Dramaturgen angestellt. Das war wirklich Luxus für mich. Für einmal hat ein Musikwissenschaftler meine Arbeit gemacht. Der heißt Christoph Riedo und ist spezialisiert auf Schweizer Schlösser, Schweizer Klöster, und er weiß, wo welche Trouvaillen in der Schweiz sitzen.
Also er hatte eh schon einen Packen, wo er gesagt hat, das genau. Muss dringend mal aufgeführt werden.
Genau. Und er hat mir dann einen Menüvorschlag gemacht. Das war natürlich viel zu üppig. Groß anrichten muss man ja immer am Anfang, dann muss man redimensionieren. Und ich konnte dann ein bisschen wünschen, habe Mannheimer Akzent gewünscht, und dann kam am Schluss ein schlankes Programm raus, was uns jetzt auch viel begleitet. Also es ist gefragt in der Schweiz, man will wissen, was wurde in unseren Schlössern musiziert.
Das ist wunderbar für die Schweiz, für die CDs weniger. Da ist es immer sehr schwierig, unbekannte Werke rauszubringen. Ja. Ich denke, Ihre CDs leben auch ein bisschen von den Titeln, unter denen sich natürlich dann eher die Wiener Violinschule des 17. Jahrhunderts dann auch verbirgt. Die eine heißt Spicy, also würzig, wir reden dann nachher nochmal drüber. Bewitched, die Verzauberte, und auch eben Schabernack. Leider können wir jetzt diese Berner Sachen nicht hören. Was können wir denn nochmal aus Ihrem Schatz hören?
Vielleicht bleiben wir noch bei den Österreichern oder deutschsprachigen Komponisten vor 1700 oder um 1700. Ich würde sagen, wir hören uns einmal den Johann Jakob Walter, den Kuckuck, an.
Das Terzo d'Augelli, con il Cucù, den Kuckuck hört man natürlich, die kleine Terz. Walter gehört jetzt gar nicht so in diese Wiener Ecke rein, er war Thüringer, aber ist auch einer der ganz wichtigen für die Geige im 18. Jahrhundert. Sie spielen hier auch eine Steiner Geige, das war der Reus im 18. Jahrhundert für die Geiger. Bieber hat auch auf einer Steiner Geige gespielt, wahrscheinlich sehr viele. Woher haben Sie eine Steiner Geige? Ja. Ist das Ihre?
Nee. Schön wär's. Aufruf an alle Mäzene, ich suche eine Steiner Geige. Nein, Spaß beiseite. Es gibt das Musikkollegium Winterthur in der Schweiz und die besitzen ein komplettes Quartett, ein Steiner Quartett, also zwei Geigen, Bratsche, Cello. Und die beiden Geigen sind sehr wahrscheinlich so aus dem gleichen Holz sogar, vom gleichen Baum. Und diese beiden Geigen zu spielen bei den artificiosen Sonaten ist ein unglaublicher Mehrwert. Zu wissen, dass diese Instrumente von Bieber geschätzt werden mussten und eben, dass sie aus dem gleichen Baum sind, und diese Sonaten, die sind so toll komponiert, dass man vergisst, wer bin ich. Also auch wenn ich unsere Aufnahmen anhöre, ich weiß nie, wer ist Sabine, wer bin ich, weil wir uns so toll mischen mit diesen Klangfarben, aber auch, weil wir uns so lange kennen, so lange zusammenspielen. Und die Sonaten, die sind ja ganz kunstreich gebaut und jede Sonate hat eine eigene Skordatur. Das heißt, man muss die Geigen auch verstimmen. Das gibt nochmal eine zusätzliche Farbe diesen Werken. Und Bieber, der denkt um sieben Ecken, dass der skordiert, so virtuos, kanonisch und kontrapunktisch denken kann, ist einfach ja, immer wieder zu bewundern. Das muss so ein heller, wacher Geist gewesen sein.
Aber zum Spielen sicher auch Hirnakrobatik, weil man liest was anderes als das, was klingt.
Ja, genau. Aber mit der Zeit ist das keine Schwierigkeit mehr, sondern man schätzt, was man gewinnt mit diesem Effekt. Und zur Steiner Geige, das ist extrem spannend, diese Geige in der Hand zu halten, weil da habe ich wirklich eine Persönlichkeit in der Hand. Es ist nicht einfach ein Instrument, ein schönes, sondern wenn ich das abhole, dann muss man einerseits wissen, die Geige wird zwischenzeitlich von anderen Geigerinnen gespielt, als eben eine Geige ist, die zur Verfügung stehen soll.
Aber wunderbar, dass sie zur Verfügung steht.
Das ist genial, ist genial. Aber es heißt, sie ist natürlich anders sozialisiert in der Zwischenzeit. Also Geigen sind wie Kinder, wie Menschen, die man erziehen oder pflegen muss und nach seinen eigenen Ohren und mit seinen eigenen Händen und dem Bogentempo und der Intonation wie einrichten oder einmassieren kann, damit sie einem wieder entspricht. Das heißt, die kommt also auf irgendeine mir fremde Weise, kommt sie dann zu mir und dann kommt zuerst diese quasi Massagewoche, wo ich das Instrument auf meine Art wieder füttere und pflege und Diäten mache. Und dann ist aber lustig, wie diese Steiner Geige trotz all dieser Pflegen, sie bleibt sich, also die adaptiert sich nie vollends auf mich, sondern...
Also es gibt auch manchmal einen Kampf.
Ah ja, ja. Also ich bin...
Auf jeden Fall die Geige dann ja gewinnt.
Ja. Und das ist extrem anregend, weil man wirklich merkt, man hat eine Persönlichkeit unter den Fingern.
Und zeigt die einem dann auch ein bisschen die Richtung, ja, in der die Musik laufen,
ja,
muss?
Ja, das ist wahnsinnig. Wir hatten jetzt letzten November eine Aufnahme in St. Gerold in Österreich für eben Variety, die CD, die jetzt rauskommt. Und da gab es wirklich magische Momente, wo auch Menschen, die nicht mehr auf der Erde sind, anwesend waren plötzlich mit dieser Geige. Also das ist schon wie ein Medium. Es klingt jetzt extrem esoterisch, aber ja, es ist so.
Sie haben ja jetzt zwei Steiner Geigen, haben Sie schön gesagt, aus einem Stamm, mhm, aus einem Baum. Das ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes. Können Sie die dann unterscheiden? Sind die trotzdem verschieden?
Mhm, sie sind verschieden. Aber ich habe selber immer nur die meine gespielt.
Sie haben gar nie getauscht?
Nee, wir haben nie getauscht, nein. Und ist auch gut so. Also ich bin auch stur und das ist auch gut. Weil wir so eingespielt sind... Und auch weil ich spüre, dass die ich immer spiele, das ist die dunklere der beiden, die passt so toll auf mich und die verführt mich so immer wieder zu neuen Ideen. Ich will das, ich muss nichts anderes probieren. Aber in der Mischung hört man überhaupt keinen Unterschied. Also wenn wir die zusammenspielen, dann hört man nicht, Geige, die helle, die dunkle. Die sind perfekt symbiotisch verheiratet, diese Geigen.
Dann müssen wir jetzt was aus dieser neuen CD
machen. Genau. Wir könnten aus der G-Moll Artificiosa wiederum den letzten Satz, auch das, eine Passacaglia anhören mit den beiden Geigen. Ja, und wenn ich dran denke, dann spüre ich unsere Freude oder unsere Beglückung, die wir bei diesem Werk immer haben. Der Biber, der trägt einem in Universen oder der nimmt uns mit in seinen Garten und es ist manchmal so intensiv, dass ich habe das Gefühl, ich erlebe das wirklich. Also ich oder wenn ich ein Motiv spiele, ich bin das. Also ich kann mich so identifizieren mit dem, was ich mache, in den besten Momenten. Dann gibt es auch Tage, wo es nicht gelingt. Aber wenn das passiert, dass ich bin, was ich spiele oder was ich spreche auf der Geige, dann ist es so ein toller Lohn oder eine tolle Nahrung für diese große Arbeit, die ich leiste, damit wir existieren.
Eine der Partia aus der Ammonia Artificiosa von Heinrich Ignaz Franz Biber. Der zieht sich ja dann wirklich wie ein roter Faden durch Ihre CDs auch immer. War Bieber so auch eine Initialzündung für Sie?
Ja, ja. Ich würde sagen, mein erster Auftritt solistisch mit der Barockgeige war ein Auftritt mit der Sonata Representativa, die auf der Spicy-CD verewigt ist.
In der mal Hennen und Hühner und Musketiere und den Mars hörten.
Aber es gibt dort auch die empfindsamen und die hinreißend traurigen Momente. Und ich glaube, das spiegelt mich gut wieder. Eben, ich habe diese humorvolle Seite, die energetische Seite, aber ich habe auch eine große Empfindung oder ich kann auch tief fallen. Also ich glaube fest dran, man muss tief fallen können, um hoch zu springen. Es braucht beides. Und manchmal ist es anstrengend, beide Seiten zusammenzuhalten, weil es ist weit, die Distanz.
Sie haben vorher auch gesagt, Sie sind dann diese Musik oder Sie gehen ganz auf in der Musik. Das ist das, was man auch im Konzert hört und was mich auch sehr beeindruckt und ja, was mich ja sehr fasziniert. Es kommt aber was sehr Körperliches auch immer bei rüber. Sie haben auch irgendwie so was Tänzerisches, oder? Haben Sie mal getanzt?
Ich habe Tango getanzt. Ich war mal in Argentinien, in Buenos Aires. Es war eine Auszeit ohne Geigen fürs Tanzen. Es war
wirklich fürs Tanzen?
Ja, genau. Es waren 4 Wochen. Das war ganz eine tolle Zeit. Vor dem Barockstudium war das so quasi wie ein Schnitt zwischen modern und Barock war der Tango. Genau. Für mich in meinem Kopf, wenn ich quasi einen Plan B und Plan C für mein Leben hätte, wenn ich jetzt nochmal bei Null anfangen würde, dann wäre Plan B wäre Tänzerin und Plan C wäre Sängerin. Für mich ist Geigerin, Tänzerin oder Sängerin wären alles Optionen, wo ich denke, da hätte ich glücklich werden können damit.
Das ist auch das Wunderbare, dass irgendwie dieses Körperliche und dieses Tänzerische in der Art, wie Sie Musik machen, so rüberkommt. Wir gehen nochmal biografisch ein bisschen zurück, denn Sie haben ja gesagt, es gab einen Schnitt zwischen der normalen, zwischen der klassischen Geige, wie soll man sie nennen, und der Barockgeige. Ich glaube, ich habe Sie das erste Mal fast als Kind gehört, als Sie mit dem Amaryllis-Quartett gespielt haben in Weigersheim bei einem Kurs der Jeunesse Musicale. 3 Jahre waren Sie im Amaryllis-Quartett, aber noch lange, bevor das Amaryllis-Quartett auch bekannt wurde.
Ja, es war wirklich der Anfang. Der Name stammt von mir. Das war meine Idee sogar.
Diesen Namen bewundere ich immer, weil das natürlich Inbegriff eines Quartetts ist. Wie kommt aus einer Wurzel 4 Blüten?
Ja, ja,
Das ist ein wunderbarer Name für ein Quartett. Das heißt, Sie haben klassisch studiert hier in Bern und dann auch in Basel an der Musikakademie und haben dort auch Streichquartett insbesondere studiert.
Bei Walter Levin,
Also bei dem Streichquartett Gott eigentlich.
Ja, ja.
Wie kam dann Ihre Entscheidung, doch auf die Barockmusik zu gehen? Denn in Basel studiert man ja eigentlich eher in das Schola Cantorum, wenn man Barockgeiger werden möchte.
Ja. Also ich habe dieses Tanzbein oder Tanzgehen, das steckt schon immer in mir drin, oder dass ich Musik und Bewegung verbinde oder dass ich den Körper gerne brauche beim Spielen und auch merke, wie die Körperlichkeit hilft und zu neuen Resultaten führt, wenn man sie aktiv einsetzt oder richtig einsetzt. Und wie eingangs schon erwähnt, an der Hochschule hatten wir einen ganz tollen Lehrer für historische Aufführungspraxis, Carsten Eckert, Blockflötist. Und seine Projekte erlaubten mir das Entdecken, dass diese Lieben in mir, die ich habe eben zum Bewegen und zum Sprechen beim Spielen, dass das gefragt ist.
Aber auf der normalen Geige?
Auf der normalen Geige war es weniger gefragt.
Da war, Sie haben damals schon Barockgeige gespielt?
Das waren Barockprojekte mit Barockbögen auf modernen Instrumenten. Mhm. Aber wir haben wie die barocke Sprache erlernt, einfach von rechts her. Und da kann man sehr, sehr weit gehen.
Also von rechts her, also von der Bogenhand
her. Genau, von der Bogenhand her, genau. Und dieses Erleben, dass plötzlich das, was ich sonst beherrschen muss und unterdrücken, damit ich ja nicht irgendwie Kollegen überfahre mit Gästen oder auch gegen eine Wand spiele, weil zum Beispiel die Orchesterkultur, ich noch zu meinen Zeiten im Konsi-Orchester, also im Hochschulorchester, da hat man sich nicht angeschaut beim Spielen. Also man hat nicht zusammen auf einen Einsatz gefiebert, sonst war jeder für sich. Und
man durfte sich auch nicht bewegen.
Nee. Und das ist für mich so gegen den Strich, oder das ist so gegen meine Seele gebürstet. Und dann plötzlich.
Und Sie durften auch stehen, macht das einen Unterschied?
Ja, ich durfte stehen beim Spielen und ich durfte als Konzertmeisterin spielen und habe da gemerkt, da bin ich 100% im Einklang mit mir selber. Also ich bin wie kongruent mit mir. Und was gibt es Schöneres, als wenn man das findet? Und dann kam die Lust, dass ich einen Lehrmeister finde, der mich unterstützt, damit ich den Weg ins neue Repertoire, ins neue Instrumentarium schneller gehen kann, als wenn ich einfach nur selber suche. Und dann habe ich diesen bewussten Schnitt gemacht und habe dann in Trossingen bei Anton Steck die Barockgeige erlernt, das Barockgeigenspiel. Ich habe da selber nicht in Trossingen gewohnt, sondern in Rottweil. Rottweil ist auch eine Zähringer Stadt wie Bern, gibt auch Kopfsteinpflaster, es gibt...
Sie haben sich zu Hause gefühlt.
Ja, genau, ja. Und habe da wahnsinnig
viel geübt. Und auch eine schöne Fasnacht.
Ja, genau, aber beim Narrensprung bin ich geflohen. Genau, und habe da wirklich meine Klausur abgehalten. Also ich habe da so 8 Stunden Übtage gemacht, quasi wie nochmal, also es war wirklich der Luxus, nochmal zu studieren.
Was dann natürlich auch wahrscheinlich gefehlt hat, bei dem normalen Studium kümmert man sich ja gar nicht so um die Quellen, sondern man hat seine Urtextausgabe und hinterfragt die auch vielleicht zunehmend, aber oft nicht so besonders. Auf einmal waren Sie in dem Bereich, dass man sich genau angucken muss, auch Quellen lesen muss. So, jetzt sind wir bei Ihrem Ensemblenamen. Amaryllis versteht man ja noch, das kommt ja aus der Botanik. Aber Passion de l'âme geht auf René Descartes zurück. Und er beschäftigt sich damit, wie die immaterielle Seele eigentlich in dem materiellen Körper überhaupt sein kann und mit ihm eine Einheit finden kann. Wie kam es zu dem Namen? Lesen Sie dann Descartes?
Also die Namensfindung ist ja für einen Menschen, wenn man ein Kind zur Welt bringen möchte oder bringen wird, wie bei einem Orchester, ist diese Namensfindung eine ganz bedeutungsvolle Aktion. Und der man viel Zeit und viel Gedanken und viel Hinterfragen beimessen muss und soll. Weil das ist der Soundtrack für ein Leben, den man jemandem mitgibt, sei es Mensch oder sei es Orchester. Und wir haben da sehr viel Zeit in diesem ursprünglichen Leitungsteam damit verwendet, was soll es sein? Und das Schöne ist, jetzt über all die Jahre merke ich, der Name passt immer wie mehr. Also die Identifikation wird immer wie größer mit dem Namen. Das war so ein Glücksgriff letztendlich.
Weil auch abgesehen von irgendwelchen theoretischen Schriften. Ist die Leidenschaft drin und die Seele.
Ja, genau. Und das Schöne ist eben, man kann den Titel absolut historisch lesen, sich interessieren, wie hat ein barocker Mensch den Menschen in seiner Komplexität erfasst und erklärt. Wie kann man so eine komplexe Struktur von Mensch mit dem barocken Wissen erklären, und gleichzeitig kann man den Namen auch modern lesen, als Mensch von jetzt 2019. Der Name birgt Leidenschaft im Titel, und das ist das, was wir täglich brauchen als Musiker, als Musikerin, aber auch um ein KMU, sagen wir in der Schweiz, ein kleines Unternehmen nach oben zu bringen.
Und auch zu vermitteln.
Und zu vermitteln, genau. Und das Schöne ist, Leidenschaft wie auch die Liebe sind ja nicht messbare Begriffe. Aber wenn man die Leidenschaft auf seiner Seite hat, ich glaube, man hat schon halb gewonnen.
Da müssen wir noch mal was zu hören. Dann wagen wir uns in den Zauberwald von Gemignani. La Foresta Incantata von Francesco Gemignani aus der Pantomime. Das sind lauter kleine Stückchen. In die Mitte dieser CD, die Bewitched heißt, verzaubert, haben Sie Händels Amida Abandonata genommen, auch ein Zauberstück. Wir bleiben noch mal ein bisschen bei der Biografie. Ich habe Sie quasi als Kind das erste Mal gehört, mit einem Streichquartett, was noch gar nicht am Start war, sondern im Studentenstatus. Und erinnere ich mich, dass ich das hervorragend fand. Das zweite Mal, als ich Sie gehört habe, war mit dem Orchester B-Rock aus Belgien, was auch eine unglaubliche, auch Körperlichkeit, Spritzigkeit, Lebendigkeit hatte, fast ein bisschen wahnsinnig. Das war dann Ihre erste Möglichkeit, als Konzertmeisterin zu spielen. Wie kam das dazu?
da hat mich eine Oboistin hinempfohlen und ich habe dann einmal im Tutti dort gespielt, um das Team kennenzulernen. Und
das war ja auch ein junges Orchester.
Genau.
Das war frisch gegründet, einfach auch nur aus Spaß an der Sache.
Ja, genau, genau. Von einem tollen Startteam. Und sie haben mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, einige Projekte als Konzertmeisterin anzuführen. Und es war für mich eine tolle Erfahrung. Und auch sehr speziell, weil ich habe einen neuen Kulturkreis kennengelernt. Also ich habe zum ersten Mal belgische Menschen, belgische Städte kennengelernt.
Das Orchester ist in Antwerpen?
Nein, in Gent. Es ist zu Hause.
Also ist im flämischen Bereich.
Genau. Ich muss natürlich auch sofort die Sprache ein bisschen lernen, damit man auch beim Smalltalk keine Details verpasst, nicht nur, wenn es um Ab- und Aufstrich geht. Und da war das Orchester in der Phase, als man versucht hat, herauszufinden, inwiefern kann ein Orchester basisdemokratisch funktionieren. Und das ist eine spannende Phase, wo ich denke, viele Barockorchester haben diese Phase durchgelebt.
Ja, Freiburger Barockorchester, Concerto Köln, genau. Manche mit mehr und manche mit weniger Erfolg.
Ja, genau. Und das war eine sehr spannende Geschichte, auch weil ich eben den Außenblick behalten habe, dadurch durch die geografische Distanz. Also ich kam wirklich für Projekte nach oben und ging wieder nach Hause und habe auch immer viel, viel geschrieben. Also ich bin eine schreibende Natur. Wenn ich Dinge erlebe, dann schreibe ich drüber seit vielen Jahren. Jetzt mit den Kindern habe ich ein bisschen weniger Zeit, aber ich hoffe...
Sie schreiben es auf.
Ja, ich schreibe auf, genau. Früher waren es Tagebücher und dann irgendwann wurden es Arbeitsbeobachtungsbücher oder Texte. Und da habe ich viel über diese, was es heißt, als Gruppe zu einem Konsens zu kommen, nachgedacht und habe für mich selbst herausgefunden, dass es die Gefahr in sich birgt, dass die Handschrift verwässert. Wenn man quasi dem Gruppenfrieden zuliebe eine Dynamik wählt oder eine rhetorische Entscheidung trifft, dann wird das plötzlich
beliebig
oder ja, es hat nicht mehr eine lesbare Handschrift, sondern es ist
zerfleddert ein bisschen.
Genau, ich habe jetzt Esperanto habe ich gesucht, denn ja, okay. Diese Sprache, es wird wie Esperanto, genau. Und das war für mich eine tolle Erfahrung, weil auch Birock hat sich dann entschieden, sich davon zu lösen. Und diesen Prozess konnte ich dann wie bei meinem eigenen Orchester überspringen und wusste dann von Anfang an, nein, es braucht eine Person, die hinsteht und ganz klar, jetzt wieder auf mein Orchester übertragen gesprochen, bei Les Passions, ich weiß, mein Orchester ist so gut wie die Mitmusikerinnen. Das heißt, es kann sein, dass eine Mitmusikerin eine geniale Idee im Kopf hat und ich wäre ja dumm, wenn ich mir die nicht anhören würde. Das heißt, ich arbeite immer so, dass ich offen bin, falls jemand eine Idee hat, die man unbedingt ausprobieren muss. Und die Musiker wissen genau, wann sind diese Momente, wo man das mitteilen kann. Es gibt so wie, sei es in Pausen oder je nachdem, wenn ich in die Runde schaue, wissen sie, jetzt ist der Moment. Und dann kann ich blitzschnell abwägen, passt es in die Handschrift, passt es ins Konzept, was ich in großer Vorarbeit erstelle, mit viel, viel Lektürenarbeit und viel auch, dass ich mit Musikwissenschaft in Kontakt bin und kann dann eben Ideen von außen aufnehmen und entscheiden, passen sie rein oder nicht. Und die Gedanken zu diesem Überwinden einer basisdemokratisch geführten Interpretation, die habe ich bei Birock getroffen, das habe ich dort verfeinert.
Die Vorschule quasi.
Für mich, ja, genau.
Passion de l'âme.
Ja, genau. Und dann war das schön, ich habe bei Birock eine Cellistin getroffen, die dort auch Stimmführerin ist, die Rebecca Rosen, und die bei mir sehr viel spielt. Und deswegen ist für mich Birock sehr, sehr wichtig, weil ich da Musikerinnen, Musiker getroffen habe, die mich hoffentlich ein Leben lang begleiten und stimulieren.
Neben dem, dass Sie dort Konzertmeisterin waren, haben Sie aber auch immer wieder in anderen Orchestern gespielt, zum Beispiel im Freiburger Barockorchester. Mhm. Und da haben Sie auch für diese Sendung sich ein Stück gewünscht, dass wir aus einer Mozart-Sinfonie ein Menuett hören. Mhm. Was ist das für eine Erfahrung, wenn man auf einmal dann ins Ensemble zurückgeht? Hat das nicht auch was Entspannendes? Da muss man keine Entscheidungen treffen. Mhm. Kann man einfach mal mitmachen?
Mhm. Also es war wirklich an den Anfängen von Les Passions, dass ich dort mitgespielt habe. Und für mich war es eine unglaubliche Schulung. Auch da, ich habe so viel beobachtet und unglaublich viel gelernt. Und vor allem, was mich geprägt hat, ist die Es ist eine Energie, die nach oben geht. Es ist nichts Domestizierendes, sondern eine bejahende, nach oben fließende Energie, die ich dort musikalisch erlebt habe. Und das vergesse ich nie. Also das ist jetzt bei meinem ständigen täglichen Musizieren oder auch beim Unterrichten, ist dieses Bejahende, was ich dort mitgenommen habe und was mich selbst ja, beflügelt und geöffnet hat, das ist immer Teil von mir. Und das ist natürlich wahnsinnig, wenn man beim Arbeiten so beschenkt wird. Und die andere wirklich ganz tolle Erfahrung, das war das auch 2008, glaube ich, im gleichen Jahr wie die Orchestergründung, war ich auf einer Mexiko-Tournee. Das war mein ganz erstes Projekt als Mitspielerin beim Freiburg Barockorchester. Ich habe mich natürlich sehr gut vorbereitet, war voller Vorfreude und auch etwas angespannt und habe dann in der ersten Probe gemerkt, dass diese Anspannung kontraproduktiv ist und habe dann wirklich den Schalter umlegen können auf einfach Flügel öffnen und mich tragen lassen von der Sache und quasi nicht
das Vertrauen haben.
Habe gemerkt, habe diesen Satz für mich definiert, dass ich mit offenen Flügeln spielen will und auch in Zukunft meinen Mitmusikern mit offenen Flügeln zu spielen ermöglichen will. Also es kann nicht sein, dass einer die Flügel wie im Tierpark irgendwie gestutzt hat und so ins Konzert muss. Dann verliere ich ja diese Kraft oder diese Energie von diesem Menschen. Also ich muss als Konzertmeisterin, als Chefin immer schauen, dass alle genau mit bester Flügelposition durch ein Werk fliegen können. Und das habe ich dort selbst gelernt, mir wurde es ermöglicht und das ist so ein Geschenk.
Sie haben es aber auch angenommen. Ich stelle mir vor, dass das gar nicht so einfach ist. Man steht ja da unter Druck, es muss alles stimmen, muss alles funktionieren. Wir sind wieder eigentlich beim Anfang, dass Sie gesagt haben, man muss einfach richtig gut vorbereitet sein, um dann auch frei sein zu können.
Und das andere ist immer wieder auch dieser Gedanke, der mich umtreibt seit vielen Jahren, ist dieser kleine Schalter, den man umlegen muss, um was zu verändern. Und aber, dass man diesen Schalter findet und dass man das dann auch wagt, da denke ich immer darüber nach. Also wenn Sie an eine Gruppe denken und in einer Gruppe hat einer eine schlechte Stimmung, der hat so schnell die Möglichkeit, das ganze Team zu verpesten. Umgekehrt, man hat eine Gruppe und eine oder einer hat eine gute Laune, der hat es viel schwerer, den Rest anzustecken. Also wie das braune, dunkle hat eine größere Dominanz als das helle, freche, wenn es in Einsamkeit auftritt. Und darüber mache ich mir viel Gedanken. Wie kann man schnell den Schalter umlegen, wenn es brenzlig wird?
Sie haben das ja offensichtlich für sich irgendwie geschafft. Wissen Sie, warum? Gab es da einen Prozess zu?
Also sicher immer wieder dieses darüber schreiben, viel, viel nachdenken, viel auch ja, mit mir ringen. Und das ist auch, was ich meinen Studenten an der Hochschule mitgebe, beginnt zu schreiben von Hand, damit möglichst die Synapsen noch aktiviert werden, analysiert, weil man kann über das Beobachten so viel lernen für die Zukunft. Wenn ich an eine barocke Partitur denke, wo es eben wie eine carte blanche gibt für den Künstler, für die Künstlerin, dadurch, dass Verzierungen, Timing, Affektwahl, da habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, meine eigene Vision darin zu verwirklichen. Nie auf Kosten des Werks natürlich, aber ich habe wie eine große Freiheit, Improvisationsfreiheit und improvisieren und aus dem Moment rausgestalten ist immer was Weites, Offenes, nach oben Strömendes. Und ich sage auch meinen Studierenden, das ist gut eben zu unterrichten, weil da hört man seine eigenen Mantras laufend, oder? Und will dann selber die auch wieder verwirklichen, wenn man das den Studierenden predigt. Und man kann nie zweimal das Gleiche spielen. Wir sind keine Kopiermaschinen, das macht uns krank, sondern es ist immer ein Neuschöpfen.
Thank you.
das Menuett aus der Sinfonie Nummer 39 in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Freiburger Barockorchester unter René Jacobs. Dort haben Sie Merit Lüthi gespielt. Merit Lüthi, die Geigerin, Spezialistin für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Sie unterrichten hier in Bern, Sie haben auch in Antwerpen unterrichtet davor.
Als Gastdozentin war
das. Das gibt nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch selbst zu reflektieren und das natürlich auch weiterzugeben. Sie haben auch Kinder. Hilft das irgendwie beim Unterrichten, wenn man eigene Kinder hat? Geht man da mit den Schülern anders um?
Also ich kann mich erinnern, wie man mir als junge Frau gesagt hat, ja, wenn du dann mal Kinder hast, du wirst sehen, es wird alles ganz anders. Du wirst ganz anders unterrichten und es wird viel fundierter und du... Und ich weiß, das hat mich so geärgert, weil jede Lebensphase mit oder ohne Kinder hat ihre Richtigkeit. Von dem her, ich will nicht vergleichen, also auch um nicht junge Zuhörerinnen zu verärgern. Sie hat alle seine Richtigkeiten. Man kann es 100% richtig empfinden, mit oder ohne Kinder. Das ist ganz wichtig. Ich habe schon in ganz jungen Jahren mit 23 meine erste Hochschulstelle gehabt. Damals war ich Fachdidaktik-Dozentin für Geige an der Hochschule und habe
den in Bern.
In Bern. Also ich habe quasi Kolleginnen unterrichtet, wie man Geige unterrichtet. Und habe da, ja, wie bereits als erstes Resultat meiner Schreibwut und auch meiner Nachforschungswut diese Stelle erhalten. Also es war ein großes Probespiel mit ganz vielen internen Stationen von Videoanalyse über eine Gruppe unterrichten und Zigarren vorspielen. Und also
das heißt, auch da gab es schon frühe Leidenschaft zu unterrichten.
Ja, genau. Und ich habe aber dann nach drei, vier Jahren gemerkt, dass ich bin wie zu früh Backstage versorgt. Ich gehöre auf die Bühne. Und das Quartett hatte ich da schon aufgehört und da hat sich eben dann meine Barockaffinität parallel dazu gezeigt und der Weg zurück auf die Bühne war dann auch wieder offen. Inwiefern sich das Leben mit Kindern aufs Unterrichten beeinflusst, also der größte Unterschied im Moment, sie sind klein, unsere Kinder, ist, dass das Leben oder die aktive Arbeitszeit bewegt sich innerhalb der Kita-Zeiten oder der Kindergartenzeiten. Und das heißt, man muss so auf dem Punkt sein. Ich kann nicht warten, bis die Muse kommt und mich küsst und da ein Konzept entwickeln. Mhm. Wunderschön war es, als das noch ging. Jetzt habe ich andere schöne Dinge, aber ich muss auf Knopfdruck leisten, künstlich leisten auf Knopfdruck. Und manchmal ist es wirklich extrem schwer. Also ich darf nicht hängen, ich muss immer dran sein, ich muss liefern und dann um 6 Kinder Punktlandung abholen, kochen, tolle Mutter sein und um 8 bin ich erschöpft. Also es ist eine fordernde Zeit.
Umso schöner, dass Sie doch auch eine Weile reflektiert haben, aufgeschrieben haben und die Freiheit ja offensichtlich auch genossen haben.
Ja. Und ich kann aus dem Vollen schöpfen. Und ich weiß auch, oder spüre schon jetzt, es kommen Zeiten, wo es dann wieder lockerer wird und auch meine ganz ursprüngliche Kraft wieder zurückkommt, wenn man nicht mehr Windeln wickeln muss, das wird schon.
Wie alt sind Ihre Kinder?
Der Kleine wird 3 und die Große ist 6 Jahre alt.
Ja, das ist natürlich schon noch
klein. Ja, genau. Ja. Also, genau. Und bei jedem Kind gab es dann auch eine CD. Also,
Ja. Und zwar immer im schwangeren Zustand?
Nee, nach dem Wochenbett ging es ins Studio.
Genau. Und was ist entstanden nach Ihrer Tochter?
Nach der Tochter gab es Spicy und nach dem Sohn gab es Schabernack. Es passt total.
Das passt auch noch zu den Kindern. Ja. Hören wir nochmal aus der Spicy-CD was?
Ich würde sagen, wir hören was Exotisches, die Turcaria von Johann Josef Fuchs.
Auf die muss man ja auch erstmal kommen. Die ist ja auch nicht ganz normal irgendwie in jedem Notenschrank. Wie kamen Sie denn darauf? Denn auch das ist ja wieder ein Zwischenspiel zu einer Oper gewesen.
Ja, die habe ich akustisch gekannt von einer anderen CD und wusste, das will ich auch.
Auch das ist ja wieder, da darf ja auch viel Welt von außen drin sein. Ja? Das ist schon das, was Ihnen Spaß macht, ein bisschen Theater, Bühne.
Ja, mein Credo ist immer, dass ich über die Ohren alle Sinne ansprechen möchte. Es gibt die Möglichkeit, dass man Konzerte als irgendwie Multikonzerte anrichtet mit Video und mit Tanz und allem. Ich habe das in jungen Jahren auch gemacht in meiner Ausprobierphase. Da habe ich auch mit Videokünstlern und mit Puppentheater alles nach Ausdruck gerungen. Ich habe gespürt, ich habe was zu sagen und ich habe gerungen, damit was rauskommt und habe diese Konstrukte gebraucht, um den Ausdruck zu transportieren. Und jetzt heute genieße ich es, dass ich über die Ohren zum Ausdruck kommen kann und das Publikum, ja, ich stelle mir wirklich vor, ich habe in meinem Arbeitszimmer ein Riesenohr aufgehängt, auch so ein Schulwandbild von den 40er Jahren, dass man über die Ohren die Menschen wirklich wachkitzelt. Also es ist, ich sehe das physisch vor mir, wie ich, das ist auch ganz was Intimes, was ich da mache als Musikerin, dass ich in alle Ohren dringe und die Menschen kitzle und so versuche, alle Sinne anzuregen, dass dann plötzlich Bilder vor den eigenen Augen entstehen oder Gerüche synästhetisch gesprochen oder irgendwie, dass plötzlich jemand Hunger kriegt vor lauter Stimmung. Und das macht mich glücklich. Also das sind dann wie Hörspiele.
Das war die Turcaria von Johann Joseph Fuchs aus ihrer CD Spicy. Merit Lüthi ist heute zu Gast, beziehungsweise ich bin zu Gast bei ihr in Bern in SWR 2 zur Person. Neben diesen CDs, die Sie gemacht haben mit Les Passions de l'âme, ist auch eine CD erschienen mit Violinsonaten von Johann Franz Xaver Sterkel, den niemand kennt, ungerechterweise, denn Beethoven ist in frühen Jahren schon zu ihm gepilgert und er war sein Gott. Wie kamen Sie auf diese Violinsonaten?
Das ist ganz eine schöne Geschichte. Meine Tonmeisterin, die Michaela Wiesbeck, die alle meine CDs aufgenommen hat, ist auch die Tonmeisterin von meiner jetzigen Pianistin, von Els Biesemanns. Und diese Tonmeisterin hat uns verkuppelt. Die meinte, ihr passt zusammen.
Ach, die kommt gar nicht aus ihren belgischen Zeiten?
Nee, mhm. Das ist wirklich dank der Tonmeisterin. Und wir haben uns dann getroffen zu einem langen Gespräch und gemerkt, doch, wir haben Lust und haben dann begonnen, zusammen zu arbeiten. Und da hatte Els diesen Sterkel bereits ausgegraben in Würzburg. Und die Sterkelgesellschaft ist auch eine sehr aktive Gesellschaft, die, das ist so eindrücklich, da gibt es wirklich private Menschen, die neben ihrem Beruf für diesen Sterkel leben und Sterkel transkribieren und wieder Sterkelkonzerten nachrennen und wieder zu neuen Sterkelkonzerten anregen. Und so wurden wir in einen ganz spannenden Kosmos gespült und ich selbst hatte diesen Sterkel vorher auch nicht gekannt. Und dann zu wissen, dass nebst Haydn war er zum Beispiel der meistgespielte Komponist im Concert Spirituel in Paris. Also was für ein Renommee, was für eine Reputation der Mensch hatte.
Trotzdem kennt man ihn kaum.
Nein.
Jetzt sind gerade Sinfonien von ihm auch eingespielt
ja,
worden.
Ja, genau.
Mit Lotte del Mondo.
Genau, ja.
Und aber eigentlich müsste er bekannt sein. Es gibt ja auch Geschichten, dass Karl Maria von Weber dreimal bei ihm angereist ist und nie war er da.
Ja.
Also er war hochgeschätzt und diese Geschichte auch, die es von Beethoven gibt, er konnte halt unglaublich improvisieren. Mhm. Und Beethoven hat ihn damals auch mit seiner Improvisationskunst überrascht. Mhm. Über 700 Werke gibt es, okay, 400 Lieder davon, aber eigentlich könnte man viel entdecken.
Ja, ja. Das Spannende ist, wir haben jetzt mit Els begonnen, Sterkel Beethoven zu kombinieren. Also jetzt auch halt Wege zu Beethoven. Wie alle sind wir daran, den 250. Geburtstag langsam zu feiern von Beethoven. Und das war so toll, jetzt Sterkel nochmal aus dem Licht von Beethoven-Sonaten zu erleben. Und das war ein ganz anderes Gefühl zwischen den beiden Sonaten. Also das finde ich sowieso spannend. Was passiert mit mir beim Musizieren? Was stellt ein Komponist mit mir an, wenn ich die Werke spiele? Es ist nicht wissenschaftlich, sondern es ist jetzt hochemotionale Empfindung, die ich da preisgebe. Und beim Beethoven, da werden meine Gehirnzellen wahnsinnig angeregt. Und ich habe das Gefühl, ich bin in einem Disput mit ihm. Ich kann wie These, Antithese, Synthese, irgendwie diese Prozesse nachvollziehen. Und ich gehe von der Bühne und bin wieder frisch genährt eigentlich. Also es ist wie ein Rückwärts, also ich habe wieder Lust aufs Frühstück nach einem Beethoven-Konzert und nach Beethoven-Sonaten. Und bei Sterkel habe ich das Gefühl, ich muss mehr von mir reingeben. Es ist mehr, es ist wie ein kreatives Tummelfeld für mich. Es ist einfach ein anderer Denker. Ich spüre weniger diese Thesen oder weniger diese schlagkräftigen Aussagen. Er ist ein runderer oder mäandrierender Mensch.
Was hören wir uns denn da an?
Aus der B-Dur-Sonate von Franz Xaver Sterkel hören wir das Cantabile.
Das Cantabile aus der B-Dur-Sonate Opus 25 von Johann Franz Xaver Sterkel, gespielt von Ihnen, Merit Lüthi, und Els Wiesemanns am Fortepiano. Mhm. Eine Entdeckung der, naja, das ist nicht Beethoven-Zeit, ein bisschen davor. Sie haben gesagt, es geht jetzt auch weiter in Konzerten, in Gegenüberstellung zu Beethoven. Mhm. Wie viele Konzerte spielen Sie denn im kammermusikalischen Bereich?
Das sind so vielleicht, ja, drei bis vier Projekte, die noch Platz haben, neben dem ganzen Pensum, was halt schon immens ist.
Aber Sie spielen nicht mehr in anderen Orchestern. Sie haben Passion de l'Âme, Sie unterrichten natürlich, was ja auch ein bisschen Zeit, wir hatten schon die Familie, ist auch schön, wenn da ein bisschen Zeit ist.
Genau.
Und darüber hinaus eben noch Kammermusik.
Genau.
Weil ich auch gelesen habe, dass Sie in Davos immer wieder Kammermusik, in Kammermusikformationen sind, mit neuerer Musik oder mit Barockmusik
das,
dort?
Das war beide Mal mit Barockmusik. Auch in den Anfängen von Les Passions, und lustigerweise ist das Spicy-Programm, haben wir in Davos zum ersten Mal gespielt. Mhm. Und da wusste ich dann, das ist so ein gutes Programm, das werde ich aufnehmen wollen.
Mhm. Wir kehren nochmal zurück jetzt in die Barockmusik. Wir sprachen über Bieber, über die verschiedenen Stücke aus der Ammonia Artificiosa, die wie so ein roter Faden bei Ihnen durch die Programme durchgehen. Mhm. Man hat auch das Gefühl, es gibt noch andere rote Fäden, wenn man die Aufmachung sieht. Sie arbeiten auch viel mit Früchten, schon viel mit Sinnlichkeit, mit Geschmacksrichtung. Mhm. Was für rote Fäden spinnen Sie denn sonst noch?
Also da sprechen Sie was Wichtiges an. Ich versuche immer eben ganzheitliche Auftritte zu machen. Also eine CD endet nicht bei der Tonaufnahme, sondern sie endet erst, wenn das Booklet auch fertig ist. Und da überlege ich mir Fotokonzepte, damit wirklich die Musik hörbar wird, auch wenn man das Booklet anschaut. Bei Schabernack gibt es zu jedem Stück ein Bild, was ich mir ausgedacht habe. Und diese Konzepte entstehen immer eigentlich zeitgleich mit den musikalischen Programmen oder häufig, dass das einhergibt und eine Einheit gibt, die mich auch wieder trägt durch die Arbeit und über die Jahre. Ja, es gibt viele andere rote Fäden. Das gehört auch wieder zum Thema Verbindlichkeit, dass ich eben versuche, mit Treue, Dingen treu zu bleiben. Das sind einerseits Kooperationspartner, wie zum Beispiel der Berner Kinderchor von Münster. Da wird jetzt im Dezember das Weihnachtsoratorium aufgeführt werden, und das ist schon die dritte Zusammenarbeit. Und zum ersten Mal singt meine Tochter im Chor. Da freue ich mich auch, dass wir zusammen auf der Bühne stehen werden oder in Berner Münster. Das ist was ganz Besonderes. Dann mit der Hochschule gibt es einen roten Faden. Da mache ich immer wieder mal Side-by-Side-Projekte, dass Studierende bei uns an Bord mitspielen können, nach einem intensiven Vortraining.
Aber Sie unterrichten barocke Geige oder unterrichten Sie beide?
Beides. Also beides. Ich unterrichte historische Aufführungspraxis. Und da kann eigentlich jeder Instrumentalist kommen. Aber hauptsächlich habe ich Streicherinnen und Streicher und Barockgeige als Nebenfach und zum Teil auch als Hauptfach in Ausnahmefällen. Und dann gibt es eben diese Möglichkeiten, dass sie bei mir an Bord mitspielen können. Und das sind ganz intensive Erfahrungen. Und das ist wie, da gebe ich was zurück, was ich selbst eben auch machen durfte, diese Erfahrung von das erste Barockprojekt spielen und merken, dass, was es heißt, mit rhetorischer Geste auf der Bühne zu stehen, dass da eben ein Miteinander möglich ist. Das ist so toll, wenn ich das den jungen Menschen ermöglichen kann. Dann ein weiterer roter Faden ist die Universitätsbibliothek, das ist dieser Schultheißensaal, den ich erwähnt habe. Und inhaltlich gibt es auch rote Fäden, und zwar ist ein wichtiger neuer roter Faden ist dieses Format vom Salon in den Konzertsaal. Wir haben vorhin gesprochen, biografisch gehe ich in meiner kammermusikalischen Arbeit in Richtung Klassik, eben Sterkel, Beethoven, Schumann, Robert und Clara.
Und das geht in die Romantik
ja,
schon.
Ja, genau. Und das ist toll, dass ich diese Erfahrung, die ich in der Kammermusik machen kann und wo ich mich einlese und einarbeite, dass ich das dann auch mit meinem Orchester weiterfahren kann. Und so haben wir dieses Format vom Salon in den Konzertsaal gegründet. Und zwar haben wir erstmal vor 2,5, 3 Jahren haben wir die Haydn-Sinfonien in der Salomon-Fassung gespielt. Haydn hat die Londoner Sinfonien ja auf Einladung von Salomon komponiert. Also Haydn wurde quasi von diesem Talentscout oder
Konzertmanager,
Eventmanager, genau. ein Headhunter, könnte man sagen, in der Businesswelt, wurde er nach London geholt. Haydn hat perfekt sich auf das Londoner Publikum eingestellt. Er hat zuerst die Leute und die Stimmung eingesogen und hat dann aufs Volk quasi komponiert. Deswegen wurde das so gut empfangen. Also er war vorher schon ein Volksheld, bevor er da war, und dann mit seinen Kompositionen erst recht. Gibt es ganz tolle Beschreibungen. Und wir haben zuerst diese Kammerfassungen gemacht, weil Salomon hat sich sofort die Rechte geschnappt und konnte das rausgeben als Hausmusik. Und das ist ja das Schicksal der meisten Leute im 18. Jahrhundert, dass man die Werke als Hausmusikversion kennt und gar nicht die orchestrale Fassung. Und genau diesen Weg machen wir. Und dann hieß das, dass wir jetzt im März 2019 die beiden Sinfonien, die wir kannten und unser Publikum kannte von der Kammerfassung, als Orchesterfassung spielten. Mhm. Und das war so ein Ereignis. Also auch für mich selber. Bei der Kammerfassung weiß ich, es war die 94. und die 104. Ich habe die damals ganz grafisch erlebt. Also ich habe vorhin schon gesprochen, dass ich Dinge wirklich, ich versuche mich zu identifizieren, oder ich bin dann ein Werk, und ich weiß noch, wie diese Kammerfassung mein mathematisches Hirn angesprochen haben.
Für welche Besetzung ist die Kammerfassung?
Die Kammerfassung ist Streichquartett und Flöte, ad libitum Klavier.
Also nicht noch ein anderer Bläser dabei, nur eine Flöte.
Ja. Genau. Und eben zu merken, welche Hirnregion oder welche Aktivität in mir löst ein Werk aus. Der späte Haydn löste mir das aus. Und dann kam die große Befassung mit der Orchestrierungskunst von Haydn und mit dem Original. Und da habe ich gemerkt, wie ich mich getäuscht habe oder was die Kammerfassung, diese Reduktion für eine Irritation im Hirn ausgelöst hat, weil Haydn lebt von Farben, Haydn lebt von, wo er Dinge verteilt, wie er Motive auf ein ganzes Orchester vergibt.
Ja, auch in den Bläsern natürlich.
Genau. Mhm. Und da wiederum wurde es plötzlich so poetisch, wie ich mich auch bei Bieber fühle. Mhm. Und das war so, ist so spannend, wenn man einfach solche Prozesse am eigenen Körper miterlebt und auch Dinge revidieren muss. Also das ist sowieso auch ein Credo. Man kann nie eine Weisheit denken, man besitzt sie jetzt. Man muss immer bereit sein, am nächsten Tag diese Weisheit wieder über Bord zu werfen und zu revidieren. Das ist auch wahnsinnig anstrengend. Aber
auch schön.
Ja, und man wird überrascht und so beschenkt. Und bei dieser Haydn-Lektüre habe ich vor allem eben über diese Orchesterrevolution, was es heißt, was Haydn da kreiert hat. Und das Konzert, es war ein einmaliges Konzert, weil Le Passion de l'Âme ist jetzt zurzeit bekannt als eben Klangkörper mit Schwerpunkt Bieberschmelzer und vielleicht Telemann, und in Schwetzingen gab es schon mal Bach-Söhne, aber für den Export sind wir noch nicht als symphonisches Ensemble bekannt, und daran möchte ich jetzt sehr arbeiten, weil die Freude, die ich hatte, mit 35 Musikern zu arbeiten, die war nochmal ver-x-facht. Also ich habe gemerkt, je mehr Musiker ich beglücken kann, desto glücklicher gehe ich nach Hause. Es war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Und die Musiker waren auch alle unglaublich glücklich und fanden, sie hätten so viel Freiheit empfunden. Und auch da, ich habe so gemerkt, wie ich konnte Haydn sprechen. Also ich war bei diesem Punkt, wo ich mich identifizieren konnte. Oder ich war diese Sinfonien. Und ja, das ist so schön, wenn im Konzert dann dieser Gipfel erreicht und auch gezeigt werden kann. Die Sterne standen gut. Vom Konzert gab es einen Mitschnitt. Wir könnten da aus der Sinfonie Nummer 94 den letzten Satz anhören. Am Schluss gibt es halt den Berner Applaus, aber dann lernt das SWR-Publikum noch das Berner Publikum kennen.
War aus der Sinfonie Nummer 94 von Joseph Haydn, mhm. Passion de l'âme, mhm. in der vergrößerten Fassung. Mhm. Und aus ihren Augen sprüht auch die Begeisterung dafür, also auch die Begeisterung für auch eine größere Mannschaft. Mhm. Sie geben ja auch diverse Konzerte, zum Beispiel mit Chören, zum Beispiel eine Messe von Ragazzi. Mhm. Da kommt dann ein Chor dazu, da sind Sie fürs Orchester zuständig, mhm. jemand anders für mhm. den Chor. Mhm. Das geht natürlich dann auch nicht mehr vom Konzertmeisterpult aus, beides zu leiten.
Ist auch schön, weil die Doppeldirektion hat auch eine Tradition, eine historische. Und wenn der vokale Klangkörper sich gewohnt ist, auf seinen Chef zu reagieren, dann macht das absolut Sinn, dass mhm. man beide Chefs an Bord hat.
Hätten Sie denn Lust, auch mal zu dirigieren?
Ich denke, das kommt sicher irgendwann. Ich weiß, das läuft nicht davon. Und das Gut. ist schön zu wissen.
Da sind wir gespannt. Zum Schluss vielleicht noch mal ein kurzer Fragebogen. Mhm. Kurze Fragen, vielleicht kurze Antworten.
Ich bemühe mich.
Was treibt Sie an?
Neugierde.
Auf welche eigene Leistung sind Sie besonders stolz?
Ich glaube, alles unter einen Hut zu bringen.
Als Kind wollten Sie sein wie?
Eine Tänzerin, eine Sängerin oder eine Geigerin.
Wie können Sie sich am besten entspannen?
Das ist ein Fremdwort im Moment. Also Sonntagabend Tatort schauen, toll, tolle Entspannung.
Das gibt es auch in der Schweiz, ja? Ich dachte nur die Deutschen
sitzen. Nee, das ist ein Standardritual.
Was ist für Sie eine Versuchung?
Ja, mein Kaffee und die Zeitung. Jeden Tag.
Was war Ihr schönster Lustkauf?
Also Lustkäufe gibt es immer wieder. Ich kann glaube ich, nicht den schönsten rausheben. Das letzte ist eine tolle grüne Jacke, die ich nur anziehe, ohne Geige am Rücken und ohne Rucksack. Das heißt, es ist meine Ausgangsjacke. Und das ist ein Lustkauf, weil es Freizeit bedeutet.
Welches Lied singen Sie gern?
Also durch die Kinder bedingt sind es natürlich all die Schlaflieder, die am Abend gefragt sind. Da ist das Bajuschki, ist eigentlich jeden Abend hoch im Kurs.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ich glaube, immer wach und aufmerksam sein und dankbar sein.
Für welchen Maler würden Sie viel Geld ausgeben?
Also da hängt ein Bild von Julia Steiner. Das ist eine Berner Malerin, die wir sehr schätzen und freuen uns, sie zu unterstützen.
Was können Sie besonders gut kochen?
Huiuiui. Also meine Kinder sind sehr nett, die schätzen, was ich mache, aber mein Mann ist derjenige, der gut kocht.
Und was kocht er?
Er kocht alles, was ich wünsche oder was er findet. Unglaublich. Dirigent und Koch.
Können Sie irgendein Lieblingsbuch nennen?
Also ein Buch, was mich wirklich umtrieben hat, ist dieses Haydn-Buch von Emily Dolan. Da habe ich so viel gelernt und so viele Modelle drin entdeckt, die mich unglaublich stimulieren. Zum Beispiel, dass man ein Werk, ganz einfache Idee, man muss machen, ein Werk grafisch zeichnet und schaut, nach wie vielen Takten kommt das Orchester Tutti rein und dass man das Werk grafisch vor Augen sieht. Auch zum Unterrichten wieder eine super Anregung.
Haben Sie eine Lieblingsfigur in der Geschichte?
Es ist lustig, dadurch, dass ich von Projekt zu Projekt lebe und mich dann jeweils voll auf ein nächstes Projekt einstimme, ist dann immer diese Figur oder wer im Zentrum steht dieses Projekts, ist meine Lieblingsfigur. Zum Moment sind es Ariadne und Theseus. Ich befasse mich mit diesen beiden Figuren.
Sind sie in der griechischen Mythologie?
Genau, genau. Und dann ist Schwab auf dem Tisch. Und
darf ich noch was Politisches sagen? Ja, sicher. Welches politische Projekt würden Sie beschleunigt wissen wollen?
Mut zu Europa.
Wem würden Sie mit welcher Begründung einen Orden geben?
Also, das ist jeden Tag wieder jemand Neues. Jetzt gestern war es meine Tochter, die war zum ersten Mal in einem Chorlager und hat ganz mutig allein dieses Wochenende zusammen mit anderen Kindern verbracht. Und sie lernen jetzt schon das Weihnachtsoratorium und ich...
Mit 6 Jahren.
Ja, und bin sehr stolz, dass sie das glücklich gemeistert hat.
Ihre Kinder bekommen sie auch von beiden Seiten. Ihr Mann Matthias Kuhn ist Dirigent und macht viel neue Musik. Damit hören Sie auch immer neue Musik? Sind Sie auch immer mit neuer Musik beschäftigt?
Ja, und was ich wirklich gelernt habe, auch mit den Kindern, für die Kinder spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir zu Papa ins Konzert gehen oder in die Proben oder zu Mama. Das ist, die hören beide Musik genau gleich aufmerksam. Und das hat mir ein tolles Aha-Gefühl gegeben.
Dann hören wir zum Schluss nochmal aus der neuen CD Variety, die Sie gerade rausgebracht haben, ein Stück. Welches?
Wir könnten noch mal was ganz Tiefgründiges zum Ende. So einen richtigen Brocken.
Zum Nachdenken.
Zum Nachdenken. Alles umfassend und mich seit vielen Jahren begleitend. Auch beim Luzern-Debüt habe ich dieses Werk gespielt. Das ist eine Sonate von 1681 von Heinrich Franz Ignaz Bieber für Geige und Continuo in C-Moll. Und das Tolle an diesem Werk ist, in der Mitte dieses Werks muss man die Geige umstimmen. Also es gibt eine Scordatura für die zweite Hälfte der Sonate.
Und Sie greifen nicht zu einer zweiten Geige, stimmen wirklich um.
Ich bin ja risikofreudig. Und falls es schief geht, dann moderiere ich halt. Also dann erkläre ich und das Publikum liebt Unfälle, die kommentiert werden.
Das macht es menschlich.
Ja, absolut, absolut. Genau, wir hören diese Sonate in C-Moll. Mit der Scordatura in der zweiten Hälfte. Und man hat einen Takt und im Konzert kann man diesen Takt als Loop spielen. Und dann drehe ich mich weg vom Publikum, gehe in eine Ecke und stimme um. Wenn die Geige stabil ist, komme ich zurück und mein Team geht dann in den nächsten Takt. Und so beginnt es dann, der zweite Teil. Und niemand hat was gemerkt.
Super. Was steht denn jetzt bei Ihnen an in der nächsten Zeit?
Also jetzt kommt der Salon Beethoven auf uns zu. Im Schultheißensaal spielen wir die erste und die zweite Sinfonie von Beethoven in einer Kammermusikfassung. Die eine in der Quartettfassung von Hummel und die andere in der Ferdinand-Ries-Fassung als Trio. Und danach geht es weiter. Ich spicke da in meine Saisonbroschüre mit dem Panoptikum 1720. Das ist ein Programm mit Sergio Azzolini, dem Fagottisten. Und da habe ich geschaut, was ist 1720 alles aufgeploppt in Europa. Musikalisch gesprochen, aber auch politisch-wirtschaftlich gesprochen, da gab es diese berühmte Mississippi-Blase und Telemann hat ja La Bourse komponiert, eine Ouvertüre mit diesem Übernamen, wo er genau dieses Platzen dieser Spekulationsblase zum Thema macht. Und auch in Bern hatte das seine Auswirkungen. Die Patrizierfamilien in Bern, die auch spekuliert haben, die haben auch gemerkt, hups, wir sind Teil der Weltereignisse. Und mir gefällt immer, wenn ich unser Berner Publikum, da wir ja nicht viele eigene Barockkomponisten haben, darauf hinweisen kann, hey, wir sind Teil des barocken Kulturguts.
Das ist hochaktuell zudem.
Zudem, genau. Dazwischen sind wir intensivst im Theater Luzern zu hören mit dem 8. Madrigalbuch von Monteverdi und Howard Arman dirigiert uns.
Eine szenische Fassung.
Szenische Fassung, genau, in der kleinen Box. Und das wird ganz viele Aufführungen geben. Und da freue ich mich sehr, wieder tief ins 17. Jahrhundert zu tauchen. Auch spannend, weil ich es nicht selber leite, sondern da werde ich mich freuen, dass jemand anderes die Fäden an der Hand hat. Eine seltene Situation mit meinem Orchester, aber ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit. Dann kommt das Weihnachtsoratorium mit dem Kinderchor in Berner Münster und dann heißt es schon bald Donnerode. Das ist ein Programm rund um die Donnerode von Telemann, was ich für Magdeburg oder zusammen mit Magdeburg, dem Telemann-Festspielen, konzipiert habe, Telemann-Festtage. Dieses Werk hat mich seit Jahren umtrieben und jetzt endlich haben wir das Budget, weil das ist groß angerichtet und eben auch eine Einladung zu einem Gastspiel und dann kann man es hier in Bern endlich zeigen. Zusammen mit dem Solomon's Knot Kollektiv, ein Chor, mit dem wir auch eine dieser roten Fäden, also langjährige Kooperationsunternehmungen machen. Und dann heißt es Stürmer und Drängler. Das ist ein Programm, wo ich die Wegbereiter Beethovens zelebriere. Das sind einmal Haydn und natürlich Karl-Philipp Emanuel Bach. Thema Geniebegriff umtreibt mich da. Da freue ich mich sehr drauf, weil eben jedes Programm heißt auch, dass ich mich tief befassen kann mit einer Sache. Und Josef Krauss' C-Moll-Sinfonie, die ich auch schon längst spielen möchte, können wir da zeigen. Und dann am Ende heißt noch Nachts im Museum und da werden wir dann die übernächste CD präsentieren, die wird da getauft, Nachts im Museum.
Wunderbar, das war der Überblick über die ganze Saison, ja, die genau ansteht. Ja. Dann bedanke ich mich herzlich für dieses Gespräch. Mhm. In SWR 2 zur Person war heute Merit Lütti, Geigerin als Spezialistin für Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und wie wir gehört haben, geht das jetzt schon auch ein bisschen voran Richtung Schumann ins 19. Jahrhundert.
Genau.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dem SWR 2 Lesenswert Magazin. Tschüss, sagt Dagmar Munk und wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag.